Ja, ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass ihr euch entschieden habt, zu diesem Gottesdienst zu kommen. Das war eine gute Entscheidung. Und ich wünsche uns allen, dass Gott durch sein Wort, durch seinen Geist uns spricht und vielleicht auch Dinge auf den einen Finger auf den wunden Punkt legt, wo es nötig ist, uns ermutigt, uns Orientierung gibt, was immer jeder Einzelne braucht. Und ich denke, wenn wir unser Herz wirklich öffnen, wir haben zwar gesungen, dass Gott unser Herz öffnen soll, stimmt gewissermaßen auch, steht in der Bibel, dass Gott Lydia das Herz öffnete, aber ich denke, entscheidend ist, dass wir unser Herz öffnen, denn in gewisser Hinsicht ist Gott auch machtlos, Gott kann nicht alles. Dinge, die wir tun müssen, die müssen wir halt tun, die tut nicht er. Und eins davon ist zum Beispiel, sich für ihn zu entscheiden, mit ihm den Weg zu gehen bis ans Ende. Diese Entscheidung nimmt uns Gott nicht ab. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Aber das ist jetzt alles nicht mein Predigtthema heute. Vater, wir danken dir für diesen Tag und für dein herrliches, lebendiges, ewiges Wort. Und ich bete, dass du es durch deinen Heiligen Geist in unser Herzen pflanzt, dass es bleibt, dass es Frucht bringt, dass es unser Leben verändert, und die Lebensveränderung dann letztlich dich verherrlicht. Herr, schenk Gnade, dass dieser Sonntag, dieser Gottesdienst entscheidend für unsere nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre ist und dass wir wirklich das Ziel erreichen. In Jesu Namen bete ich das. Danke, Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Mein Thema heute Morgen lautet geleitet durch den Heiligen Geist oder geleitet vom Heiligen Geist. Wir nehmen in der Hausgruppe in Donsen den Römerbrief durch in ganz langsamen Schritten, weil er so inhaltsreich ist. Und da sind wir vor einiger Zeit auf den 14. Vers aus Römer 8 gestoßen. Römer 8 ist ein ganz besonderes Kapitel und da heißt es, denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Und das ist interessanterweise eine Definition, würde ich mal sagen. Ich denke, wir wissen alle, was eine Definition ist, eine Erklärung, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Und ein Merkmal der Kinder Gottes, sagt der Apostel Paulus hier, ist, dass sie sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und wenn das so klar und deutlich geschrieben steht, und darum ist es mir auch wichtig, danke für den Technikern für die Präsentation der Verse an der Wand, es ist mir wichtig, dass wir das wirklich vor Augen haben, dass wir sehen, so steht das geschrieben. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Mit anderen Worten, die nicht Gottes Kinder sind, lassen sich auch nicht vom Geist Gottes leiten. Wer sich nicht vom Geist Gottes leiten lässt, da ist fraglich, ob er wirklich mit Gott lebt, würde ich das jetzt noch mal mit anderen Worten sagen. Merkmal der Kinder Gottes ist, dass sie sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns, die meisten von uns, es schon erlebt haben, was es heißt, in einer fremden Stadt oder sogar in einem fremden Land von jemandem begleitet, geführt zu werden, der sich auskennt, der die Sprache kennt, der Bescheid weiß, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, der vielleicht dort so richtig zu Hause ist. Das ist eine großartige Sache, als sich irgendwie allein durchzuwursteln durch eine fremde Stadt, vielleicht gerade auch, wenn man die Sprache nicht kennt. Ich denke da auch an Israel, wo man meistens oder oft mit einem Fremdenführer dann durch die Straßen geht, durch die Städte läuft. Und das ist so entspannt zu wissen, ich brauche mir da keine großen Gedanken machen, der oder die weiß Bescheid. Sie hat schon alles geplant, er hat schon alles eingeteilt, wo man wie viel Zeit verbringen soll und so weiter. Waren mit Inge vor 9 Jahren in Israel und hatten dann so eine geführte Tour mit dem Philippusdienst, wo wir verschiedene Städte, auch wo die Touristen normalerweise nicht hinkommen, uns angesehen haben, Gemeinden besucht haben, auch arabische Gemeinden in Bethlehem und so weiter. Und im Anschluss an diese geführte Tour als Gruppe haben wir dann noch ein paar Tage angehängt. Wir hatten unseren 30. Hochzeitstag und gerade den Tag drauf, nachdem die Gruppe weg war, das war eine ganz tolle Sache, dass wir allein unseren 30. Hochzeitstag da verbringen durften. Und dann mussten wir uns, weiß nicht, 5, 6 Tage nun allein durchschlagen durchs Land. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bussen und so weiter. Und das war gar nicht so ohne. Meine Güte, was für ein Unterschied zu vorher. Mal zu sehen, von wo fährt welcher Bus und gucken, dass man an der richtigen Stelle aussteigt. Und waren wir am Toten Meer, sind zunächst einmal an einer Stelle ausgestiegen, um zum Strand zu gehen, dann auf den nächsten Bus warten, um nach Masada zu fahren, dann dort gucken, wo geht die Seilbahn hoch und so weiter und so weiter. Also alles ganz schwierige Sachen, ohne geführt zu werden. Nur als kleines Beispiel, ihr merkt, ich nehme nicht das Navi als Beispiel, weil mir das total unpersönlich ist und weil einem das auch in die Irre führt. Noch viel lieber wäre mir das Beispiel eines Bergführers. Wir kommen aus Rumänien und haben doch viele Bergtouren in den Karpaten gemacht und hatten einen sehr guten Führer in der Gemeinde, der sich sehr gut auskannte, der richtig ein erfahrener Mann war, was Bergtouren betrifft. Und dieses Beispiel ist mir eigentlich noch lieber, weil ein Bergführer, der sagt dir nicht nur, wo es lang geht und führt dich nicht nur den richtigen Weg, sondern ein Bergführer, der achtet grundsätzlich auf dich, dass du nachkommst, dass du genügend Pausen machst oder die Gruppe, dass du genügend trinkst, dass das richtige Tempo eingehalten wird. Unser Bergführer hat uns dann auch immer eingeschärft von irgendwelchen kleinen Steinen oder Felsen oder so, nicht runter zu springen, wo man als Jugendlicher geneigt war, das zu tun. Es kann gefährlich werden, wenn man sich den Fuß verknacksen kann, wenn man falsch auf die Füße kommt und so weiter. Ein Bergführer, und ich denke jetzt an das Wort, das Jesus für den Heiligen Geist gebraucht, Beistand. Beistand ist noch mehr als jemand, der dir nur den Weg zeigt, den du gehen sollst. Und Gott sei Lob und Dank hat er uns den Heiligen Geist als Beistand gesandt. Jesus hat gesagt, er will uns nicht als Waisen zurücklassen. Er wusste, dass wir den Beistand brauchen. Und interessanterweise ist, dass Jesus selbst sich vom Heiligen Geist hat führen lassen. Zum Beispiel in Lukas 4, dieses Kapitel fängt damit an, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führte. Also auch Jesus selbst hat sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Ein weiterer Anlass, darüber nachzudenken, ob wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, wenn sogar Jesus das getan hat. Der griechische Ausdruck für den Heiligen Geist, den Jesus hier gebraucht, ist Parakletos. Und das bedeutet übersetzt, einer, der uns zur Seite gestellt wurde. Ein sehr schöner Begriff. Jemand wurde uns zur Seite gestellt, um uns zu leiten, um uns zu führen. Und somit stellt sich für uns die Frage, wie gehst du mit dem Heiligen Geist um? Hast du eine Beziehung zu ihm? Leitet er dich wirklich? Hörst du, was er sagt? ein Beistand oder ein Trainer oder ein Coach, der hat also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben. Und das übernimmt der Heilige Geist in unserem Leben. Er spricht zu uns, er lehrt uns, er hilft uns, er ermutigt uns, er tröstet uns, er erinnert uns. Also das ist eigentlich ein großes Thema. Man müsste sich mal extra darüber Gedanken machen, was es bedeutet, den Heiligen Geist als Beistand in unserem Leben zu haben. Aber eben eine besondere Aufgabe des Heiligen Geistes als Beistand, als Trainer ist es, uns im Alltag durch das Leben, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, im Alltag durch das Leben zu leiten, in den großen und kleinen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, in den Dingen, die auf uns zukommen, in den Dingen, die wir zu bewältigen haben, in den Kämpfen, die wir auszufechten haben. Und wir wissen ja alle, was das Leben so alles mit sich bringt. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Christen erkennt man daran, dass der Heilige Geist einen maßgeblichen Einfluss auf ihren Alltag, auf ihr Leben hat. Und darum diese Herausforderung, und ich muss es von mir sagen, für mich ist es auch immer wieder eine Herausforderung, darum predige ich gerne über dieses Thema, obwohl ich schon einige Male darüber gepredigt habe, aber es ist für mich immer wieder wichtig, darüber nachzudenken und es mir bewusst zu machen, beziehungsweise meine Sehnsucht danach neu aufzufrischen, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Und all das tut der Heilige Geist in absolutem Einklang mit dem Willen Gottes, weil der Heilige Geist absolut Bescheid weiß. Er kennt sogar die Tiefen der Gottheit, heißt es im 1. Korintherbrief. Er gehört zur Dreieinigkeit Gottes. Und wie genial ist das doch, dass Gott uns den Heiligen Geist, eine Person der Dreieinigkeit Gottes, gesandt hat. Er lebt in uns, die wir uns für Jesus Christus entschieden haben, die wir zu Jesus gehören und will uns unter anderem leiten. Also der Heilige Geist, der leitet uns zunächst einmal in den Willen Gottes und er gibt uns dann auch noch die Kraft, den Willen Gottes zu tun. Das ist ja nochmal was Tolles. Ist ja eins, ob dir jemand sagt, so, das ist der Weg, geh mal, oder ob dich jemand da unterstützt, ob dich jemand ermutigt, ob dir jemand wirklich auch die Kraft dazu gibt. Und was kann es Besseres geben? Und darum ist es so sehr wichtig, eins der wichtigsten Dinge unseres Lebens, dass wir uns dem Heiligen Geist öffnen und uns davon dahingehend prüfen, wie es mit unserem Leben steht. Darum jeder, der nach Gottes Willen leben will, und ich hoffe sehr, dass alle hier im Raum solche Menschen sind, die nach Gottes Willen leben wollen, so jemand braucht die Leitung des Heiligen Geistes. Es ist also keine Option, es ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist auch nicht nur ein Luxus. Nein, es ist eine absolute Notwendigkeit, für die ich mich entscheiden muss. Und das immer wieder. In einem Lied singen wir, komm, Heiliger Geist, leite mich. Ich denke, ihr kennt das Lied, wenn nicht, dann empfehle ich das zu lernen, wie auch immer. Und das setzt also unsere Bereitschaft auch voraus, unsere Pläne, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen mal zur Seite zu legen, nicht nur mal, sondern grundsätzlich, und zu sagen, Heiliger Geist, leite mich nach Gottes Willen. Gottes Wille hat Priorität. Jesus, sei du der Mittelpunkt und Heiliger Geist, hilf mir dabei, dass das geschieht in meinem Leben, was Gott will. Und ich denke, dazu müssen wir immer wieder ermutigt werden, erinnert werden daran, fokussiert werden. Es geht letztlich um diesen Gehorsam. Und da brauchen wir den Heiligen Geist und dafür haben wir den Heiligen Geist. Und wir merken, so wie es eine persönliche Beziehung zu einem Bergführer geben sollte, mit dem ich kommuniziere und der wieder um mich kennt und mit dem ich einfach in engem Kontakt bin, So gibt es eine persönliche Beziehung zur Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Person. Die Bibel spricht ganz klar davon. Und nicht nur irgendwie so ein besonderer Einfluss oder irgendeine göttliche Kraft nur, sondern wirklich eine Person. Der zweite Korintherbrief spricht von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also Gemeinschaft bedeutet, ich kommuniziere mit ihm. Und das ist ganz wichtig. Mir ist es heute Morgen mal wichtig, anhand eines Kapitels aus der Apostelgeschichte uns ein bisschen konkret zu zeigen, was Führung durch den Heiligen Geist bedeutet. Ich finde das Kapitel 16 aus der Apostelgeschichte als ein ganz besonders inhaltsreiches, lehrreiches Kapitel, wenn es um die Führung des Heiligen Geistes geht. Ich kann jetzt das Drumherum nicht groß beschreiben. Da wird uns von der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus, oder es sind drei Männer, die da losgehen, berichtet. Paulus, Silas und Timotheus. Sie sind unterwegs in Kleinasien, in der heutigen Türkei, um das Wort Gottes zu verkündigen. Vielleicht kannst du mal das... Oh, hast du schon. Vielen Dank. So, und hier sehen wir also Kleinasien, die heutige Türkei, und die rote Linie ist also diese zweite Missionsreise. Paulus hatte insgesamt drei Missionsreisen, wo er in den einzelnen Städten Kleinasiens und dann letztlich Mazedoniens das Wort Gottes verkündigt hat. Besonders möchte ich auf da links oben Troas und Philippi hinweisen. Also die anderen Namen könnt ihr jetzt da ziemlich außer Acht lassen. Ihr könnt gerne die ganze Apostelgeschichte lesen, um euch dann ein bisschen vertrauter zu machen mit der ganzen Situation. Aber Troas und Philippi wird uns unter anderem heute beschäftigen. Und nur damit ihr seht, wo die ungefähr liegen, vielleicht können wir die dann noch einmal einblenden. Und auf dieser Reise ist es wirklich sehr, sehr deutlich festzustellen, wie diese drei Männer sich einfach unspektakulär, will ich mal sagen, so wirklich alltagstauglich vom Heiligen Geist haben leiten lassen. Ich weiß nicht, ob es ein besseres Kapitel in der Bibel gibt, das das so deutlich macht. Und so haben wir eine Menge von ihnen zu lernen. Interessant ist, sage ich gleich vorneweg, dass der Heilige Geist diese Männer schrittweise leitet und nicht von Anfang an ihnen zeigt, wo es hingeht und was sein wird. Nein, er leitet sie schrittweise. Wirklich, manchmal in sehr kleinen Schritten werden wir noch sehen. Und was noch auffällt, ist, dass der Heilige Geist nicht nur eine Methode hat, uns zu leiten, sondern auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Und das lohnt sich dann wieder, um mal ausführlicher zu betrachten, auch überhaupt, wie der Heilige Geist zu uns spricht, wie Gott zu uns spricht. Aber gerade aus diesem Kapitel merken wir eben, wie unterschiedlich der Heilige Geist das leitet, mit was für unterschiedlichen Mitteln er das tut. Und das macht Lust auf mehr. Das macht Lust darauf, sich auch so leiten zu lassen, das mitzuerleben. Ich werde einfach nur einige Sprünge in diesem Kapitel machen. Ich möchte euch wirklich sehr empfehlen, heute Nachmittag, heute Abend, spätestens im Laufe der kommenden Woche, euch mal dieses ganze Kapitel gründlich durchzulesen. Wir haben nicht die Zeit dafür, das ganz zu lesen. Aber diese zweite Missionsreise beginnt eigentlich schon in Kapitel 15, Vers 36. Das ist so schon der Einstieg zu Kapitel 16. Und so möchte ich uns einige Stationen dieser Reise bzw. der Art und Weise, wie der Heilige Geist leitet, zeigen. Und ich hoffe, dass sie uns dann auch ansprechen. Da heißt es also, nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und nach den Brüdern sehen in all den Städten, in welchen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie stehe. Also Paulus spricht zu Barnabas in diesem Fall, komm, Wir fahren wieder mal in die Städte Kleinasiens, dass wir schauen, was da los ist. Und interessant, dass es noch nicht einmal steht, dass sie direkt dafür gebetet hätten. Es steht nicht, komm Barnabas, lass uns jetzt mal beten und fasten, dass wir gucken, ob es Gottes Wille ist, dass wir jetzt in diese Städte ziehen. Nein, er sagt, Paulus sagt hier, lass uns in diese Städte ziehen. Und das ist für mich schon einmal ein Hinweis, wenn der Heilige Geist uns leitet, wenn wir in dieser engen Kooperation mit dem Heiligen Geist leben, dann gibt er uns einfach Gedanken ein. Das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wo uns eine Idee kommt, ein Gedanke kommt, über den wir Frieden haben, wo wir wissen, das ist Gottes Wille, das ist jetzt dran. Natürlich ist überhaupt keine Frage, dass wir so oft wie möglich beten sollen. Aber diese enge Verbindung, diese enge Kooperation mit dem Heiligen Geist prägt sogar unser Denken, unsere Pläne, unsere Vorstellungen. Das heißt es, eng zu kooperieren, und das erkenne ich hier aus diesem Vers. Und dann lesen wir also später, dass es noch einen heftigen Streit trotzdem zwischen Paulus und Barnabas gab, zwischen diesen beiden, die sich eigentlich vorgenommen hatten, da in die zweite Missionsreise aufzubrechen. Und sie trennten sich. Paulus trennt sich von Barnabas, Paulus nimmt dann Silas mit, und in Lystra, in der ersten Station, nehmen sie dann noch Timotheus mit. Und so sind dann Paulus, Silas und Timotheus, lesen wir dann ab Kapitel 16, auf dieser zweiten Missionsreise unterwegs. Ich möchte mal zu den Versen 6 und 7 kommen. Also Apostelgeschichte 16, Vers 6 und 7. Da heißt es, als sie aber Phrygien und die Landschaft Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asien zu verkünden. Und sie kamen gen Mysien und versuchten nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Also deutliche Führung durch den Heiligen Geist. Diese Männer sind mit guter Absicht losgegangen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Was kann es denn Besseres geben? Am besten überall, zu jeder Zeit, wem immer, denken wir? Nein. Hier merken wir, dass der Heilige Geist einen ganz anderen Plan hatte. Sie durchzogen Phrygien und die Landschaft Galatien und wollten dann in die Landschaft Asien ziehen. Asien also nicht als der Kontinent, sondern da in Kleinasien oder in der heutigen Türkei ist der westliche Teil, die westliche Provinz, die Provinz Asien oder Asia. Und da heißt es, der Heilige Geist hat ihnen gewehrt, hat sie gehindert, das Wort Gottes in Asien zu verkündigen. Gut, haben sie gesagt, okay, dann soll es eben nicht sein. Dann haben sie versucht, nach Mysien und nach Bithynien zu reisen. Und auch da hat der Heilige Geist gesagt, nein, stopp. Ihr merkt, also Asien ist, dieser Asia steht da oben, ist da dieser linke Teil und so weiter, wie diese Gebiete alle heißen. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber interessant, in zwei Versen steht zweimal, dass der Heilige Geist sie gehindert hat, irgendwo hinzureisen, wo sie eigentlich das Wort Gottes verkündigen wollten. Der Heilige Geist ließ es nicht zu. Wie kann das sein, dass der Heilige Geist es nicht zulässt, dass wir das Wort Gottes verkündigen? Ich sage es noch einmal, der Heilige Geist und Gott haben ihre Pläne. Also, sie dürften nicht nach Bithynien reisen, warum auch immer. Hier steht nicht geschrieben, wie der Heilige Geist das verhindert hat. Ist ihnen der ICE vor der Nase weggefahren oder hat die GDL gestreikt oder hatten sie eine Reifenpanne? Nein, nein, sie sind weder mit Zug noch mit Auto gereist. Aber irgendwie wurden sie verhindert, in diesen Gebieten stehen zu bleiben. Wir wissen also nicht, was sie erlebt haben, aber Gott hatte einen anderen Plan, Und als sie gesehen haben, also sie dürfen weder nach Asia noch in die anderen Gebiete, sind sie einfach Richtung Westen weitergezogen und haben sich da neu auf den Heiligen Geist, auf Gottes Führung ausgerichtet. Sie wussten nicht recht, wie es weitergeht. Interessant. Paulus, der große Apostel Gottes, weiß nicht, wie es weitergeht. Sie ziehen einfach Richtung Westen und sagen, wir warten auf die nächsten Informationen. Und darum ist das auch in unserem Leben interessant, dass auch bei uns der Heilige Geist oft Dinge verhindert. Weil er einfach nicht möchte, dass wir das tun, weil er nicht möchte, dass wir irgendwo hingehen. Und er hat alle Möglichkeiten, das zu tun. Entweder, dass wir eine gewisse Unruhe bekommen über eine Sache, dass wir irgendwie spüren, da stimmt etwas nicht. Oder dass Gott uns vielleicht prophetisch darauf hinweist, etwas nicht zu tun. Oder dass einfach die Türen geschlossen werden, wirklich im wahrsten Sinne, dass der Zug abfährt, dass das Auto kaputt geht, dass wir vielleicht sogar krank werden, wie auch immer. Gott hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten, uns an unseren vielleicht auch oft guten Absichten zu hindern. Und wir merken, ich betone es, einfach weil das interessant ist, es waren gute Absichten. Es waren nicht falsche Wege im klassischen Sinne. Und trotzdem wollte es der Heilige Geist nicht. Wenn du dann keine Impulse, keine Hinweise vom Heiligen Geist hast, so wie es die Apostel hier nicht hatten, dann tue einfach, was du kannst. Das ist die Regel. Tue, was du tun kannst, tue das, was Gott dir zuletzt gezeigt hat, was du tun sollst. Es hat jemand gesagt, nur ein fahrendes Auto kann man lenken. Bleib nicht stehen, sondern tue, was du tun kannst, sei für den Herrn offen. Und so zogen sie immer weiter nach Westen, bis es nicht mehr ging. Und sie in Troas ankamen, an der Küste. Da haben sie gesagt, so, okay, jetzt vor uns ist das Meer, was machen wir jetzt? Sie sind also in Troas angekommen und da möchte ich nun die Verse 9 und 10 lesen. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, trachteten wir alsbald nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen habe, ihnen das Evangelium zu predigen. Nun hier in Troas angekommen, haben wir eben gelesen, haben sie einen Traum, ein Nachtgesicht, sagen wir mal, wo ein Mann aus Mazedonien ihnen im Traum erscheint, also etwas Übernatürliches, würde ich mal sagen. Gott spricht auf übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist hier. Und wir merken, hier geht es Gott wirklich, und jetzt verstehen wir, warum er die anderen Dinge nicht zugelassen hat. Weil es Gott darum geht, dass das Wort Gottes nun preis dem Herrn in Europa verkündigt wird. Mazedonien liegt da schon im heutigen Griechenland oder Europa. Ja? Und Gott ging es also darum, dass das Reich Gottes nicht in Kleinasien, sondern in Europa verkündigt wird. Also eine andere Art von Führung durch den Heiligen Geist, in diesem Fall durch einen Traum. Ich will nicht sagen, dass Gott immer durch Träume spricht, aber ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere das vielleicht schon erlebt hat. Dass Gott durch einen Traum zu einem gesprochen hat. Zu mir hat er in einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung in einem Traum zu mir gesprochen, und zwar was meine jetzige Frau betrifft, mit der ich nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet bin. Durch einen Traum bin ich auf sie aufmerksam geworden. Und es hat sich bewahrheitet, dass das Gottes Wille ist. Klar, Gott redet relativ selten durch Träume, bei einem mehr, beim anderen weniger. Aber die Apostel wussten es anhand dieses Traumes, dass es Gott war, dass es der Heilige Geist war, der zu ihnen gesprochen hatte. Und sie sind gehorsam und schippern nun rüber nach Mazedonien, nach Europa. Jetzt komme ich zum nächsten Abschnitt, zu den Versen 12 und 13. Da heißt es, oder bevor ich das lese, würden wir jetzt erwarten, vielleicht kannst du noch einmal die Karte zeigen, sie kommen also nach Europa, nach Philippi, sie schippern also rüber und sind nun in Philippi zum ersten Mal in Europa, in einer ganz fremden Stadt. Und nun könnte man sagen, vielleicht rechnen sie damit, dass sie in der Fußgängerzone von Philippi nun genau auf diesen Mann treffen, den sie im Traum gesehen haben. Das würden wir jetzt als erstes erwarten. Und das würden wir sagen, wow, sensationelle Führung durch den Heiligen Geist. Genau der Mann mit schwarzen Haaren, Bart sowieso, von kleiner Statur vielleicht gedrungen, irgendwie mit einem hellgrünen Gewand oder was dann immer. Irgendwie stellen wir uns vor, erkennen Sie diesen Mann. Aber das ist nicht so. Und schon daraus erkennen wir, dass der Heilige Geist uns manchmal auf eine Weise führte, wie wir es überhaupt nicht erwarten. Und dann heißt es hier, und von da zogen sie nach Philippi oder schifften rüber, welches die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir zum Tor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammengekommen waren. Also sie halten sich da mehrere Tage in Philippi auf. Auch da merken wir, es ist nicht sofort, dass der Heilige Geist zeigt, das ist jetzt dran und zack, 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 so wie wir es als Deutsche am liebsten hätten, alles organisiert und nee, sie sind ein paar Tage da in Philippi und irgendwann haben sie sich vielleicht gefragt, und was sollen wir jetzt? Nichts von einem Mann, den wir im Traum gesehen haben. Es steht ausdrücklich, sie haben sich da mehrere Tage aufgehalten, aber offensichtlich ohne Stress. Und am Sabbat treffen sie am Fluss ein paar Frauen an, die beteten. Also die kleine Zahl der Juden, die dort in Philippi war, sie besaßen keine Synagoge und haben sich dann eben am Fluss zum Gebet getroffen. Aber nur Frauen. Und interessant ist, dass die Apostel jetzt nicht irritiert waren und gesagt haben, hey, hier, das kann jetzt alles nicht stimmen. Wir haben einen Mann im Traum gesehen, der zu uns gesprochen hat, und jetzt kommen wir hier an diesen Fluss und finden nur Frauen. Irgendwie ist etwas schiefgelaufen, würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Nein, sie sind völlig entspannt und sie nutzen die Gelegenheit, zu diesen betenden Frauen zu sprechen. Sie merken, das sind gläubige Frauen und sie sind locker und gelassen und wiederum. Kommen wir zu dem Punkt, sie tun, was sie tun können. Sie tun, was sich gerade ergibt. Sie nutzen die Gelegenheit, diesen Frauen das Evangelium zu verkündigen. Sie verstehen also, dass Gottes Geist ihnen jetzt nun ganz spontan sagt, dass sie hier sich zu diesen Frauen gesellen sollen, dass sie mit diesen Frauen reden sollen. Und sie wussten gar nicht, was draus wird. Sie wussten gar nicht, wie es weitergehen wird. Sie gehorchten einfach. Dann merken wir, der Heilige Geist führt uns eben auch durch die Gemeinschaft von anderen Gläubigen. Diese Männer suchen die Gemeinschaft auf. Die Gemeinschaft diesmal mit diesen Frauen, die da beteten, aber es ging um Gemeinschaft. Und wenn der Heilige Geist uns führt, führt er uns oft durch Gemeinschaft, durch andere Christen, die uns in irgendeiner Weise vielleicht eine Botschaft Gottes weitergeben, die uns einen Tipp geben, die uns vielleicht ein prophetisches Wort geben. Das lernen wir auch aus dieser Begebenheit. Und so hat der Heilige Geist seine genauen Zeitpunkte. Da führte er diese Männer zu den Frauen, die gerade da am Fluss beteten. Der Heilige Geist hat seine Strategien. Wir merken, diese Männer müssen nichts anderes tun, als sich führen lassen, als wahrzunehmen, was nun der Heilige Geist vorhat. Diese Sensibilität aufzubringen. Sie müssen sich nicht groß anstrengen, sie müssen nicht Bücher wälzen, um zu sehen, was der Heilige Geist vorhat. Sie müssen nicht tagelang beten oder was weiß ich, manchmal muss auch das sein. Aber es ist ganz normaler Alltag, es ist ganz normale Reise für sie, wo sie sagen, Herr, was ist der nächste Schritt? Und wir merken, dieses Treffen mit diesen Frauen, letztlich mit Lydia, die erste Person, die sich dann wirklich zu Jesus Christus bekehrt hat in Europa, ich meine, das hat für uns Europäer schon eine Bedeutung. Erstens einmal die Stadt Philippi und dann diese Frau Lydia, die sich nun bekehrt hat. Das waren also Schlüsselereignisse, die letztlich zu der Entstehung der Gemeinde in Philippi geführt haben. Einfach durch die Führung des Heiligen Geistes. Gott tut Lydia das Herz auf, sie kommt zum Glauben an Jesus Christus, sie lässt sich taufen. Wie gesagt, alles nachzulesen in diesem Kapitel tun wir jetzt der Zeit wegen nicht. Und sie sind nun hier in Philippi, die Apostel, und verbleiben da noch einige Tage und dann wird uns Folgendes berichtet, auch wiederum sehr interessant. Es begab sich aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herrn durch ihr Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und solches tat sie viele Tage. Paulus aber, den das bemühte, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zur selben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die Obersten und letztlich ins Gefängnis. Also, eine junge Wahrsagerin folgt diesen Aposteln Gottes nach und macht wunderbare Werbung für sie. Und sagt, das sind Männer Gottes, hört auf sie, eine super Sache. Tja, was macht man in so einem Fall? Wahrsagerin, dämonisch belastete, vom Teufel, von Satan geführte Person, benutzte Person, macht Werbung für diese Männer. So schlau ist der Teufel. Was macht man in diesem Fall? Eine gute Frage. Ihr stellt sehr gute Fragen. Und dann heißt es hier auch noch viele Tage, wo wir ja erwarten würden von einem geisterfüllten Apostel Paulus, dass er innerhalb von 5 Minuten sagt, Wahrsagergeist, nichts mit dem zu tun haben, ihn austreiben im Namen Jesu, damit wir unsere Ruhe haben. Das würde ich erwarten. Und interessant, diese Apostel lassen es zu, dass diese junge Frau viele Tage in dieser Weise für sie Werbung macht. Mit anderen Worten, sie wussten nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sie hatten keinen Impuls, was sie tun sollten. Ich kann mich irgendwie so gut hineinversetzen in die Situation dieser Männer. Und Paulus, es heißt hier nur, es machte ihm zu schaffen. Also es war nicht nur so, dass er gesagt hat, ach komm, lass die reden, was sie will. Nein, irgendwie hat er es ihn gewurmt. Und ich bin auch überzeugt, dass er gebetet hat, dass er gefragt hat, was sollen wir da tun? Es macht ihm zu schaffen. Er hat sich wahrscheinlich mit den anderen Männern beraten. Aber die anderen wussten auch keinen Rat vielleicht. Und letztlich kommt der Punkt, wo sie diesen bösen Geist aus dieser Frau austrieben. Diese Frau wurde befreit. Klammer auf. Der Heilige Geist, habe ich schon am Anfang gesagt, führt uns nicht nur in den Willen Gottes, sondern er gibt uns auch die Kraft und die Fähigkeit, den Willen Gottes zu tun. Er rüstet uns mit Gaben aus und wir merken hier, geht es um die Gabe der Geisterunterscheidung. Sie haben gesehen, diese Frau ist nicht vom Geist Gottes geleitet, auch wenn sie Werbung für uns macht. Sie ist von einem bösen Geist geleitet, also geht es hier um die Gabe der Geisterunterscheidung, von dem das Neue Testament spricht, aber dann auch für die Gabe der Dämonenaustreibung. Also zwei übernatürliche Gaben. Diese Frau wird befreit, sie kann ihren Herren nicht mehr das Geld einbringen, wie es vorher der Fall war. Und die Apostel werden verhaftet, sie werden schlimm geschlagen, sie kommen ins Gefängnis. Obwohl sie den Willen Gottes getan haben, kommen sie ins Gefängnis. Wiederum eine Sache, wo wir sagen würden, also Gott, ist da jetzt doch was schiefgelaufen. Wir bemühen uns, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Wir wollen das Wort Gottes verkündigen. Du zeigst uns ganz klar, dass wir nach Mazedonien gehen sollen, dass diese Leute nun das Evangelium hören sollen. Hat schon einen guten Anfang gegeben mit Lydia. Und jetzt landen wir im Gefängnis. Was soll das? Das ist doch absolut verlorene Zeit, mal ganz abgesehen von den Schlägen und den Schmerzen, die sie zu ertragen hatten. Tja, interessant. Und wir merken, wie gerade dieses Kapitel uns zeigt, wie Gottes Wege, Gottes Führungen manchmal auch unerklärlich sind und trotzdem Gott einen Plan hatte. Also Gottes Plan ist immer noch nicht zerstört, auch wenn sie im Gefängnis landen. Und letztlich müssen wir auch sagen, nimm dich nicht so wichtig. Denk nicht, dass Gott nicht auch andere Leute hätte. Dass Gott nicht auch andere Möglichkeiten hätte. Meine ja nicht, dass die Rettung der ganzen Welt jetzt von dir abhängt. Und sei nicht verzweifelt, wenn du auch manchmal was nicht verstehst. Nimm dich nicht so wichtig, sondern sei einfach schlicht gehorsam und höre auf das, was Gott dir sagt. Also vom Heiligen Geist geführt zu sein, bedeutet nicht, keine Widerstände zu haben. Bedeutet auch nicht, mal nicht ins Gefängnis zu kommen. Bedeutet auch nicht, irgendwie verfolgt zu werden. Widerstände sind noch kein Beweis dafür, dass wir falsch liegen. Das lernen wir auch. Wir haben einen Vers in 1. Korinther 16, den habe ich jetzt nicht an der Tafel, oder müssen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Da sagt der Apostel Paulus in Vers 9, 1. Korinther 16, Vers 9, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, das geht jetzt um eine ganz andere Situation, weit und vielversprechend, auch der Widersacher sind viele. Also eine Tür hat sich aufgetan, Gott hat eine Tür geöffnet, weit und vielversprechend. Wie toll! Und dann sagt er im gleichen Atemzug, auch der Widersacher sind viele. Also wir können im Grunde sogar damit rechnen, dass wenn wir den Willen Gottes tun, im Auftrag Gottes unterwegs sind, dass da Widerstände kommen. Und ich komme zum Schluss. Paulus und Silas sind nun im Gefängnis und wir lesen, dass sie beteten und Gott lobten im Gefängnis. Sie lobten Gott mit Gesang. Und dann heißt es sogar, hat mich wirklich zum Schmunzeln gebracht, die Gefangenen, die anderen Gefangenen hörten sie. Also sie haben nicht nur so leise ein bisschen vor sich hingesummt, sondern sie haben volle Lautstärke gemacht. Sie lobten Gott mit Gesang und die anderen Gefangenen hörten sie. Also sie sangen so laut, es war um Mitternacht, steht dort ausdrücklich geschrieben. Wenn ihr wollt, sage ich euch auch gleich den Vers, den habe ich jetzt nicht parat. Und das ist Vers 25 in Apostelgeschichte 16. Sie lobten Gott mit Gesang und die anderen Gefangenen hörten sie. Und nun lese ich noch Vers 26. Plötzlich aber entstand ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und alsbald öffneten sich alle Türen und die Bande aller wurden los. Ein absolutes Wunder, Eingreifen Gottes, ein Erdbeben, die Türen tun sich auf. Und was würdest du jetzt denken? Ich würde denken, Halleluja. Gott hat wieder gezeigt, dass er im Regiment sitzt. Gott will uns befreien. Er zeigt uns, dass das jetzt nur eine Probe war. Er tut uns die Türen auf. Was bedeuten geöffnete Türen? Dass du rausrennst. Aber interessant, sie wissen, dass das nicht ihre Befreiung ist. Die Türen tun sich auf und sie bleiben sitzen. Sie bleiben im Stock gefangen. Sie wissen, dass sie trotz dem Risiko, dass sie damit eingehen, bleiben sollen. Sie wissen aber nicht, warum. Interessant, eine andere Art Führung. Sie hatten keinen Traum, sie hatten nicht irgendwie ein übernatürliches Reden Gottes. Sie wissen nur, sie sollen nicht flüchten. Im Gefängnis, und ein römisches Gefängnis war nicht ohne. Und ich sagte schon am Anfang, Gott zeigt uns nicht immer im Voraus, was er vorhat. Er zeigt uns oft nur, was wir gerade jetzt tun sollen oder was der nächste Schritt ist. Er zeigt uns nicht, wie es ausgehen wird. Und ich kann jetzt das Ganze nicht in die Länge ziehen, die Zeit ist um. Wenn ihr das zu Hause nachlest oder die Begebenheit schon kennen, wissen, dass der Kerkermeister, der auf sie aufpassen sollte, total verdutzt war. Er wollte sich eigentlich das Leben nehmen, weil er dachte, alle sind weg. Sie waren noch da geblieben um des Kerkermeisters willen. Dieser Mann bekommt das Evangelium zu hören, er fragt, was er tun soll. Er kommt zum Glauben an Jesus Christus, er lässt sich taufen. Und er ist ein weiterer Mensch, der Jesus Christus persönlich annimmt. Es ist ein weiterer Meilenstein zur Entstehung dieser ersten christlichen Gemeinde auf europäischem Boden. Und ich will mal das so abrunden, weil einige ganz einfache Männer sich vom Heiligen Geist leiten ließen. Darum geschah Gottes Wille, darum kam das Evangelium nach Europa. Und wir merken, wenn wir dann den Philipperbrief lesen, den Brief, den Paulus an diese Gemeinde geschrieben hat. Diese Gemeinde ist gewachsen, hat sich entwickelt. Paulus hatte zu dieser Gemeinde eine ganz besondere persönliche Beziehung. Diese Gemeinde hat ihn auch finanziell unterstützt. Auf der dritten Missionsreise hat er dann diese Gemeinde wieder besucht. Es ist also richtig eine Gemeinde entstanden. Und so empfehle ich dann auch den Philipperbrief zu lesen, vielleicht im Laufe der kommenden Woche. Genial. Ich finde das so toll und ich hoffe, dass wir das eine oder andere behalten haben. Wenn nicht, dann vielleicht, wenn wir das noch einmal zu Hause in Ruhe lesen, fällt es uns ein. Aber ich will noch einmal auf diese Unterschiedlichkeit hinweisen und auf diese Einfachheit und trotzdem Klarheit. Klarheit aber nicht in weiter Perspektive, sondern einfach Klarheit in dem Sinn, sie wussten, dass das jetzt dran ist. Und ich sage es noch einmal, und der Sinn dieser ganzen Predigt und Ausführung war, in uns den Wunsch zu wecken, auch so sensibel zu sein. Ob es jetzt gleich wie Paulus ist oder ob es schrittweise ist, das wird eher schrittweise sein, aber einfach zu sagen, Heiliger Geist, so will ich das auch. Wenn du mit diesem Wunsch, mit dieser Bitte von hier weggehst, so will ich das auch. Komm, Heiliger Geist, leite mich. Heute Nachmittag, morgen am Montag, am Dienstag bei der Entscheidung, die ich zu treffen habe, auf den Wegen dieser Woche oder der nächsten Wochen, wie auch immer. leite mich. Ich will deinen Willen tun, Vater im Himmel. Das ist eins der großartigsten Gebete, die wir sprechen können. Und Gott bekennt sich zu uns, wenn er das sieht. Er sieht unser Herz, er sieht dein Herz. Und auf unseren Wunsch kommt es zuallererst an. Und dann wird Gott auch Schritt für Schritt beweisen, dass er die Seinen führt. Die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Halleluja. Vater, und das möchte ich jetzt für mich und auch für meine Geschwister im Gebet ausdrücken, dass du uns Gnade schenkst, dass unsere Beziehung zum Heiligen Geist immer intensiver wird, immer persönlicher, immer feinfühliger, sodass wir verstehen, was er uns sagt, wie er uns in alle Wahrheit leitet, wie du, Jesus, das gesagt hast. Und letztlich in unserem Leben dein Wille geschieht, Vater im Himmel. Schenk uns Gnade dazu. Hilf uns auch durch die Betrachtung dieses großartigen Kapitels, dass wir erkennen, was du vorhast. Und diese Apostel waren nicht Ausnahmen in dieser Hinsicht, sondern genauso willst du uns jeden Einzelnen führen. Und ich bete, dass das geschieht in Jesu Namen. Amen.